Hallo und herzlich willkommen zum 617. NMAC-Podcast. Heute sprechen wir über Kronos, The New Dawn. Bald ist ja Halloween und jetzt geht's auch wieder mit den Horrorspielen und den Horrorthemen los. Das mache ich nicht alleine. Mit dabei ist heute der Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Jonas. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich auch bei diesem Thema wieder dabei sein darf. Ich bin ja irgendwie Dauergast im Podcast momentan, aber gefällt mir gut. Finde ich super so. Ja. Genau, ich bin noch ein bisschen erkältet, muss ich sagen. Letzte Woche lag ich flach, aber wenn man es noch ein bisschen hört, aber vielleicht passt das ja jetzt auch zu dieser Horror-Thematik, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegt man das ja irgendwie kombiniert, aber so erkältet höre ich mich eigentlich, glaube ich, nicht mehr an, oder?
Nö, also ich höre nichts.
Okay.
In Kronos geht es ja auch um Infektionskrankheiten, glaube ich.
Stimmt, richtig, passt.
Ich glaube, so schlimm ist es bei dir nicht.
Nein, nee, ich mutiere jetzt nicht und werde mich auch nicht mit den Wänden verschmelzen.
Irgendein Fleisch.
Also, ich hoffe Monster. Ich zumindest.
Gut, also das Spiel ist auch für Nintendo Switch 2 erschienen, ist ein Multiplattform-Release von Entwickler Blooper Team, die man ja spätestens seit letztem Jahr auch ein bisschen im Mainstream kennt. Mhm. Da haben sie ja mit Silent Hill 2 das Remake verantwortet. Mhm. Hast du noch andere Spiele von Blooper Team gespielt?
Ja, ich kenne die ein bisschen. Also ich habe Layers of Fear, glaube ich, das war ihr erstes Spiel. Ne, das war ja, das war ja noch so ein Walking-Simulator. Also die ersten Spiele von denen waren ja eher so Walking-Simulatoren, wenn man das so nennen darf. Ne, es ist ja wie so ein Ausdruck.
Ja, trifft drauf zu.
Ne, ist ja so ein Ausdruck.
Also Layers of Fear habe ich auch gespielt. Mhm. Das war halt, man rennt halt rum, Gameplay ist reduziert, vielleicht ein paar Rätsel oder so ein bisschen Erkundung.
Und dann kam Observer.
Und dann nach und nach haben sie dann Observer gemacht. Dann kam The Medium, denke ich, auch klaren Silent Hill Einschlägen. Mhm. Dazwischen, glaube ich, noch Layers of Fear 2 oder so.
Und ja, dann da haben sie mehrere. Ich glaube, da gibt es noch irgendwie ein DLC zum ersten Teil und so. Keine Ahnung, mit den Layers of Fear, da bin ich tatsächlich ein bisschen raus, muss ich sagen. Habe ich nur den ersten Mal gespielt.
Ja. Dann halt der Auftrag von Konami, Silent Hill 2 zu remaken, wo ja auch schon mal das Gameplay ein bisschen erweitert wurde, also nur schleichen und so geht ja da nicht.
Genau.
Müssen sich dann ein bisschen mit Kampfsystem auseinandersetzen.
Genau.
Und jetzt halt ein richtiges Survival-Horror-Spiel, auch mit klaren Vorbildern und halt auch mit mehr Gameplay-Bezug.
Mhm. Ja.
An welche Spiele erinnert Kronos denn? Oder an was hat es dich denn erinnert, als du es gespielt hast?
Ja gut, das ist so das Erste, was ja total direkt automatisch in den Sinn kommt, ist Dead Space. Ne? Also das ist ja, glaube ich, das, was jedem erstmal in den Sinn kommt. Ich meine, es hat einen Science-Fiction-Hintergrund. Die Spielfigur steckt in so einem Anzug drin, der ja allerdings hier noch weitaus klobiger ist als der von Isaac Clarke. Ne? Und auch was so Gegner und Gimmicks angeht, haben sie sich da auch so ein bisschen bedient, finde ich.
Ja, eindeutig haben sie viel Inspiration aus Dead Space gezogen, was nicht schlimm sein muss.
Nö.
Wir sprechen ja später vielleicht noch, wie sie es umgesetzt haben. Mich hat es tatsächlich auch ein bisschen an Returnal erinnert, vor allem was die Hauptfigur angeht und die futuristischen Aspekte in der Umgebung und so.
Ja, ja.
Und ja, Resident Evil durch Inventarmanagement und so ein paar Aspekte.
Ja, genau. Ich meine, von Returnal, die erste Gegend ist ja auch recht, recht dunkel und so. Ja, stimmt. Das, ja, genau.
Mhm. Es hat trotzdem auch einige einzigartige Dinge.
Ja.
Angefangen beim Setting. Also wir haben es hier wieder mal mit einem polnischen Setting zu tun. Das macht Entwickler Blooper Team aus Polen recht gerne. In dem Fall spielt es jetzt in Krakau. Und das Ganze ist in so einer Art retro-futuristischen Setting angelegt. Also wir sind tatsächlich in den 80er Jahren, müsste es sein. Mhm. Aber wir spielen eine Spielfigur, die, wie gesagt, diesen seltsamen Anzug anhat und auch generell moderne Technologien verwenden kann. Und man weiß nicht so genau, wie das Ganze zusammenhängt. Und sie wacht auch in so einer Art, was ist das, eine Raumkapsel?
Ist so eine Kapsel, genau. Also sie hat auch nur den Namen The Traveler, also die Reisende, ne, und hat so eine Codenummer. Hier steht auch ND3576 ist ihre Codenummer. Die wird auch direkt am Anfang gesagt. Man weiß nicht, um wen es sich dabei handelt. Also ihr Name wird nicht genannt oder so. Das finde ich auch ganz interessant, dass da sehr viele Aspekte der Story am Anfang noch sehr, so sehr, sehr kryptisch sind. Also man weiß eigentlich gar nicht so, was da passiert ist, was jetzt der Auftrag ist, wer die Hauptfigur überhaupt ist. Und die Hauptfigur selber weiß ja offensichtlich viel mehr als wir als Spieler. Ne? Die hat ja irgendwie einen Auftrag.
Genau, ja.
Ne?
Vor allem hat sie halt den Auftrag, irgendwie ihren Vorgänger zu suchen, weil es gibt mehrere von diesen Travelern und die sind halt da unterwegs in dieser Welt und haben wohl irgendwas mit dieser, ja, Katastrophe zu tun, weil das Polen, also dieses Krakau, ist ziemlich verlassen, ziemlich runtergewirtschaftet und das liegt vor allem an dieser zombieartigen Epidemie, die dort ja Einzug gehalten hat. Mhm. Also wir haben wenige Menschen, die noch in dieser Umgebung sind und vor allem diese ja seltsamen Fleischmutanten, die ihr natürlich ans Messer wollen und da muss sie dann sich halt durchkämpfen. Das heißt, sie arbeitet sich von Ziel zu Ziel. Mhm. Währenddessen findet man vielleicht ein paar Dinge über die Story raus oder auch nicht. Und dann, ja, bleibt es auch tatsächlich bis zum Schluss ziemlich kryptisch.
Mhm.
Und vor allem die Stimmung ist halt, finde ich, interessanter als die Story selbst. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, so sagen wir mal so, also ich war schon immer, also solche Storys mit diesem, die so einen Aufhänger haben, irgendwie so sehr kryptisch sind, die packen mich irgendwie sofort, finde ich so. Das auf jeden Fall. Also, aber du hast recht, das Setting ist halt sehr, sehr bedrückend. Ne? Dieses Post-Pandemie, postapokalyptische. Also, die haben dich ja auch definitiv so ein bisschen auch von der Zeit der Corona-Epidemie so ein bisschen inspirieren lassen, so dem Lockdown und so weiter. Und diese Paranoia, die da auch
definitiv
so ein bisschen entstanden ist. Genau, also das ist das schon so ein bisschen. Da auf jeden Fall, ja, kann man sagen, so ein großer Bezug zu unserer realen Welt, würde ich sagen.
Ja, was ich auch mochte, was eher seltsam wirkt am Anfang, ist, dass sie jetzt nicht wie so ein lebhafter
ja, das
Charakter
stimmt.
Wirkt,
ja, das
sondern
stimmt.
Teilweise dachte ich, sie ist vielleicht ein Roboter oder sowas in die Richtung. Also sie wirkt ein bisschen träge und
genau.
Ja, eben nur von ihrer Aufgabe getrieben. Also sie hat jetzt nicht irgendwie emotionale oder Charaktermomente oder so. Das fand ich noch cool, aber ansonsten ist, finde ich, die Story, ja, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, wie der Auftakt vielleicht irgendwie ja, vermuten könnte.
Mhm.
Was ja auch passiert, also man trifft nicht so viele Leute, man findet aber die Hinterlassenschaften, also in Zettelform.
Genau.
Das heißt, auch Klassiker wie in den Survival-Horror-Spielen.
Genau, so man
findet man pro Gebiet einzelne Notizen und die Leute haben halt ihre Gedanken hinterlassen, was denn passiert sein könnte und so.
Genau, ja. Das ist so, das füllt das Ganze so ein bisschen aus. Ne? Also man lernt dadurch schon was über die Bewohner und wie es ihnen da ging in dieser Pandemie und so weiter. Und ja, das Zeug ist, es ist halt mehr, also es ist wie bei allen Survival-Horror-Spielen, dass es so ein bisschen da auch die Atmosphäre da auch unterstützt. Ne?
Genau. Etwas besser hat mir dann tatsächlich das Gameplay gefallen.
Mhm.
Wir haben es ja mit einem klassischen Survival-Horror-Spiel zu tun, wo auch wirklich die Ressourcenknappheit eine große Rolle spielt.
Oh ja. Oh
also
ja.
Man kommt rein, hat am Anfang eine Art Pistole und ganz wenig Munition und man findet dann auch sehr wenig Munition und muss wirklich stark haushalten, auch mit seinen Heilgegenständen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es dir da am Anfang gegangen ist in dem Spiel.
Ja, so, also ich wurde schon wieder so ein bisschen, also es wirkt natürlich sehr so wie die allerersten Resident Evil, so von der Ressourcen, vom Ressourcenmanagement. Da musste man sich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, weil modernere Survival-Horror-Spiele ja schon ein bisschen einem mehr Spielraum geben, sage ich mal so. Sei denn, man spielt jetzt irgendwie auf einem speziellen Schwierigkeitsgrad oder so. Aber bei Kronos war das jetzt schon, ist es jetzt schon so, dass man von Anfang an, das Inventar ist halt sehr, sehr begrenzt. Und jeder Schuss zählt erstmal tatsächlich. Ne?
Genau, also es ist eines dieser Spiele, wo, die kommen selten vor, wo man wirklich bei jedem Schuss, der daneben geht, sich ärgert, weil die Gegner auch einige Schüsse aushalten, beziehungsweise man kann die Schüsse auch aufladen, dann sind sie stärker. Und wenn sie dann daneben gehen, ist es noch bitterer,
genau,
weil man extra lange gewartet hat.
Genau.
Und es ist ja, also ich fand es sehr spannend am Anfang, dass man wirklich aufpassen muss, wie man jetzt mit den Gegnern umgeht. Man kann auch ab und zu vorbeirennen.
Mhm.
Man ist sehr träge in der Steuerung, ähnlich wie Isaac Clarke damals oder halt auch wie in den Resident Evil Spielen so ein bisschen.
Mhm.
Das heißt, man ja, muss erstmal reinkommen am Anfang und da wird, finde ich, auch das Spiel dann im Laufe des Spiels ein bisschen einfacher, wenn man erstmal das Spiel verstanden hat und auch mehr Waffen findet. Aber es bleibt trotzdem immer eine Herausforderung und es hat mir gut gefallen, dass man wirklich auch teilweise sehr langsam durch die Level gehen muss, damit man nicht ja, überrascht wird.
Das und auch wirklich, dass man wirklich alles absucht, um auch tatsächlich noch einen Schuss Munition oder so noch irgendwo herzubekommen. Man kann die ja auch selber herstellen, aber auch da sind die Ressourcen also am Anfang auch extrem begrenzt, was das angeht. Ne?
Stimmt, es gibt so ein rudimentäres Crafting-System, wo man sich entscheiden kann, welchen Munitionstyp oder so man herstellen will. Erinnert mich stark an Resident Evil 2 Remake. Das ist eigentlich auch so, dass es zwei Ressourcen gibt und man kann den halt mixen, um irgendwas zu
Genau,
bekommen.
genau.
Finde ich nicht schlecht. Das Inventar ist schön begrenzt. Es gibt auch eine klassische Kiste, wo man sein Zeug reinlagern kann.
Genau. Es gibt ja es gibt ja
Ja.
diese Safe Rooms, ne, wo man halt sicher ist, wo man halt auch immer wieder hin zurückkehren kann, um dann wieder Sachen in die Kiste zu legen, sozusagen. Das finde ich dann schon so, fand ich auch so ein bisschen, dass man da teilweise schon gezwungen wird, auch teilweise lange Laufwege dann in Kauf zu nehmen, um dann wieder zu diesen Safe Rooms zurückzukommen, um dann sein Inventar ein bisschen zu entleeren, damit man will ja nichts verschwenden irgendwie, ne? Man will
Das
ja,
stimmt, man muss halt Entscheidungen treffen, wie viel Zeug will man mitnehmen und wie, ja, wie viel Zeug will man dann liegen lassen oder halt zweimal rennen.
genau.
Es gibt natürlich auch so Sachen wie diesen einen, was war das, Bolt Cutter. Das heißt, man hat ein Item, das ist nur da, um bestimmte Türen zu öffnen.
Ja.
Das nimmt dann natürlich Inventarplatz weg, aber man hat die Möglichkeit halt vielleicht neue Items zu finden. Wenn man den halt nicht dabei hat, dann ärgert man sich und muss wieder
Muss
zurückrennen
ja
und so
zurückrennen
weiter.
und dann hat man das halbe Inventar mit diesem Bolt Cutter voll und muss dann wieder zurück, um den wieder abzulegen. Da hätten sie auch vielleicht das vielleicht in außerhalb des Inventars platzieren können oder so. Aber gut, ich meine, das ist ein Teil des
Ja,
Gameplays. Kann es auch irgendwie verstehen. Es ist halt schon ein Spiel, das sich an eine gewisse Zielgruppe auch richtet, muss man schon sagen. Ne?
ich habe den einfach immer im Inventar gelassen, weil ich dachte, ich will weder nochmal zurückrennen, noch will ich ihn nicht dabei haben.
Ja,
Und teilweise
genau.
hat man schon gerochen, einmal pro Gebiet gibt es irgendwo eine Tür. Und wusste
Genau.
ich schon, bald kommt sicher wieder so eine Tür und dann, ja.
Genau. Und dann muss
Aber
man.
man findet auch Inventarplatzerweiterung, beziehungsweise man findet Stationen, wo man seinen Charakter ein bisschen verbessern kann. Das betrifft Inventarplatz, Lebensenergie, ähnlich wie auch in Dead Space, wo man den Anzug erweitert.
Genau.
Und aber auch die Waffen kann man verbessern.
Genau.
Und das kostet halt so eine Ressource, die die Gegner fallen lassen. Also ganz klassisch für das Genre. Aber es gibt halt Upgrades, die wirklich wichtig sind und da zählen halt die Inventarplätze dazu.
Genau.
Deswegen freut man sich immer, wenn man solche Ressourcen findet.
Genau, also das ist auch eines der Spiele, wo ich nicht zuerst tatsächlich meine Lebensenergie aufgelevelt habe, sondern tatsächlich erst den Inventarplatz vergrößert habe. Passiert selten
Ja, kann ich
tatsächlich.
absolut nachvollziehen.
Passiert
Also das
selten.
hat mir schon gut gefallen.
Ja, weil am Anfang immer so, ja klar, ein bisschen mehr Lebensenergie, ne, ist gut, ist immer gut, aber hier habe ich dann tatsächlich lieber das so gemacht, dass ich da mehr mitnehmen konnte einfach.
Macht es einfach angenehmer und man hat halt mehr Möglichkeiten an dem Kampf.
Genau,
Genau, und
genau.
bei den Waffen ist es halt der Klassiker, man kann den Schaden erhöhen. Das ist natürlich in der Regel nicht die schlechteste Option. Und dann so Sachen wie Munitionskapazität und Schussfrequenz und sowas, wo man ja wahrscheinlich nicht so viel Geld reinstecken will.
Richtig, genau. Und die Waffen, die haben alle so ein bisschen seltsame Namen erstmal. Die heißen so Schwert oder Hammer und so, sind aber letztendlich das Übliche, ne? Pistole, Schrotflinte, Maschinengewehr und so weiter. Aber genau, die kann man dann.
Genau, so die Klassiker. Man
Genau.
findet dann auch ein paar optionale Waffen später. Das heißt, man hat dann auch mehr Waffen, als man Platz hat. Das heißt, man muss sich dann überlegen, will man die eine vielleicht nicht upgraden oder im Inventar, also in der Box lassen und so. Das hat mir schon gut gefallen. Auch das Trefferfeedback finde ich gut und den Sound von den Waffen, vor allem wenn man sie auflädt.
Ja.
Und die Schrotflinte macht auch gut, ja, Schaden.
Ja, ich finde gerade so eine Shotgun ist in solchen Spielen immer wichtig, auch dass die gut reinhaut, finde ich immer so. Das ist
Ja, das
immer wichtig.
in der Regel hat man auch wenig Munition davon und da muss auch was rauskommen vorne.
Genau, ganz genau. Und auch wenn man dann diesen Schuss schon auflädt, muss es auch sich bezahlt machen. Ne?
Auf jeden Fall. Wir können ja mal ein bisschen über die Gegner reden.
Genau.
Also es ist ja so, du kannst gerne erzählen, was uns da so entgegentritt.
Ja, genau. Also die Gegner, die heißen Orphans, also Waisen quasi. Das sind halt Mutationen. Also diese Epidemie, die führt halt zu diesen Mutationen und Und die können sich, und das Besondere ist halt auch, also sie haben ja auch versucht, genau wie in Dead Space, da gibt es ja dieses mit dem Dismemberment, also dass man die Gegner da auseinanderschießen kann, ne? Haben die jetzt hier auch was versucht zu etablieren, also was nicht versucht, sie haben es etabliert, dieses Merging nennen die das, nämlich die Gegner haben hier die Eigenschaft, dass sie verschmelzen können. Also die Gegner können sich die Leichen von gefallenen Kameraden nehmen und deren Fleisch quasi aufnehmen, um zu stärkeren, größeren Versionen ihrer selbst zu werden. Weshalb man halt immer aufpassen muss, dass die Gegner sich nicht gegenseitig ja auffressen sozusagen. Das ist schon, das macht schon einen gewissen Spannungsfaktor da rein, dass man schon sehr angespannt ist während der Kämpfe und dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht einen irgendwie übersieht, dass der da anfängt, seinen Artgenossen da in sich aufzunehmen, denn dann haben die auf einmal Panzerung oder kaum noch weniger Schwachpunkte, kriegen auf einmal Tentakeln und so weiter und so fort. Ne?
Genau, also ich fand es auch spannend und es baut auf jeden Fall Druck auf, weil wenn man mehrere Gegner im Raum hat, dann muss man sich um mehrere Sachen gleichzeitig kümmern. Also oft ist es so, man hat einen Gegner vor sich, muss ihn schnell erledigen. Hinter einem pumpt sich gerade wieder einer auf. Das heißt, man muss dann schnell aufpassen, dass der sich nicht zu sehr aufpowert und so weiter. In der Regel will man halt möglichst schnell alle erledigen, weil dann hat man Ruhe. Aber das Spiel ist halt von der Geschwindigkeit eher träge und man muss halt schauen, wo man steht und wo die Gegner stehen und deswegen finde ich schon, dass es sehr spannend war, auch wenn es kein richtig schnelles Actionspiel ist,
Genau.
kommt trotzdem Druck auf.
Genau, so gerade, ich glaube auch gerade so ein bisschen diese Trägheit der Protagonistin, die hat halt diesen wuchtigen, quasi Taucheranzug, sieht ja fast aus wie ein Taucheranzug, ne? Und diesen wuchtigen Anzug an, da kann die sich halt auch nicht so wahnsinnig schnell mit bewegen, weshalb man da schon, weshalb das schon ganz gut etabliert wurde, das Ganze, finde ich. Also dann, das macht schon Sinn und ich meine, wir haben ja auch diesen Flammenwerfer da noch, womit man die Leichen da verbrennen kann, zum Beispiel, damit die sich, weil dann sind die für die anderen Artgenossen nicht so appetitlich, beziehungsweise dann können die nicht benutzen, um sich da aufzuleveln sozusagen. Aber auch der Flammenwerfer hat eine begrenzte Ressource, weshalb man da echt immer so, ja, echt immer angespannt ist.
Genau, in der Regel hat man nur einen Shot von dem Flammenwerfer und das ist meistens so der Notfallsknopf, wenn man umkreist ist oder halt schnell die Leichen beseitigen will.
Genau.
Das fand ich ein sehr cooles Konzept, erinnert auch so ein bisschen an The Evil Within, da hatte man auch die Streichhölzer, um Leichen zu
Stimmt.
verbrennen,
Stimmt. Und auch im
beziehungsweise auch in dem.
Resident Evil 1 Remake, da muss man,
Exakt,
ne, da
ja.
muss man ja auch die Zombies beseitigen. Oder
Genau,
strategisch.
das lernt man aber erst, nachdem sie dann wieder
Ja,
aufgestanden sind
genau.
und einen sehr viele Probleme bereitet haben.
Genau.
Und hier ist es halt so, dass es eigentlich bei jedem Gegner möglich, dass der wieder ja, zu einer Gefahr wird, wenn andere ihn aussaugen. Und deswegen hilft halt entweder der Flammenwerfer oder die ganzen roten Fässer in der
Stimmt
Umgebung.
die auch noch, genau.
Tatsächlich ist es so, die roten Fässer, die gibt es ja jetzt schon seit Jahrzehnten in
Ja,
Videospielen,
das
aber
stimmt.
hier sehen sie nochmal aus wie zur Xbox 360-Zeit gefühlt. Also man hat wirklich
Rote
teilweise
Fässer.
Arenen,
Ja.
kommt rein. Rote Fässer und man fragt sich nur, okay, aus welcher Richtung kommen jetzt die Gegner und dann meistens aus allen. Und dann muss man halt schauen, dass man sie in die Flammen, Explosionen der Fässer reinlenkt, weil man sich dann natürlich Munition spart und so.
Genau.
Sehr mechanisch alles, es hat schon funktioniert. Teilweise ein bisschen künstlich vielleicht gestaltet, so die Räume, aber das Kämpfen hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Gut, was man auch noch sagen muss, du hast es kurz erwähnt, wir haben ja diesen heftigen Anzug und natürlich haben wir auch einen heftigen Stampfer, weil das ist ja
Richtig.
eindeutig an Dead Space angelehnt.
Genau.
Und man kann dann so ein bisschen strategisch mit den Gegnern arbeiten, dass man jemanden ins Bein schießt, dann kippt er um und dann geht man hin und stampft ein paar Mal und hofft, dass er dann erledigt ist.
Genau.
Ansonsten muss ich sagen, in Dead Space hat es,
Spart ja
ja.
dann auch Munition, ne? Wenn man dann drauf stampft.
Genau, man Munition spart und wenn er am Boden liegt, ist er vielleicht auch ein bisschen langsamer, das hilft auf jeden Fall.
Genau.
Aber so ganz die Raffinesse des Stampfens in Dead Space hat's, finde ich nicht, weil dort war es ja auch oft so, man kann noch die Items rausstampfen
Genau.
und man kann auch schauen, ob der Gegner wirklich tot ist, weil oft gab es ja nur so Attrappen und dann, ja, musste man halt auch die Gliedmaßen abtreten und so, um in Dead Space die Gegner ein bisschen ungefährlicher zu machen. Hier haben sie es halt auch eingebaut als Nahkampfangriff. Aber ja, ich denke, man hätte da noch ein bisschen mehr draus machen können.
Ja, ich finde der
in der Regel ist es ja so.
Ja, ich finde der Nahkampfangriff und das Stampfen war jetzt nur so die zweite Wahl da für mich. Irgendwie so ist in dem Spiel so für mich.
Wenn die Munition leer ist.
Genau. Oder man halt sparen will. Ne?
Genau. Wo wir bei den Dead Space Vergleichen sind, es gibt ja auch in Dead Space, was ja im Weltraum spielt, solche Zero Gravity Passagen. Mhm. Genau, mit denen kann man sich dann ja, meistens für so kleine Rätsel oder Erkundungspassagen mit solchen Gravity Schuhen durch die Gegend portieren. Hier in Kronos sehr eingeschränkt, also es gibt also solche Plattformen, wo man drauf zielt und dann fliegt man dahin. Mhm. Animationsmäßig auch teilweise ein bisschen hakelig. Aber es ist halt eine kleine, ein extra Element. Es ist okay. Genau. Auch hier wieder bei Dead Space passiert dann viel mehr. Da gibt es dann auch wirklich Passagen, wo man Gegenstände hin und her schieben muss. Oder es gibt Kämpfe in diesen Räumen und man muss wirklich schauen, dass man die Orientierung behält. Hier ist es so, man hat halt diese kurze Passage und dann ist sie wieder vorbei. Und wirklich viel daraus gewonnen hat man jetzt eigentlich nicht.
Ja, es sind halt diese Zeitanomalien. Das Spiel hat ja auch viel mit Zeitreisen, Zeitanomalien und so weiter zu tun. Das merkt man ja auch recht früh, dass da irgendwas mit der Zeit nicht stimmt, ne? Weil einige Passagen sind ja quasi wie in der Zeit eingefroren, also mit fliegenden Objekten und fliegenden Gebäudeteilen und so, die so ein bisschen in der Zeit eingefroren zu sein scheinen. Und da haben die das halt mit diesen Schuhen drauf, übertragen, ne, anstatt jetzt im Weltraum halt in diesen Zeitanomalien da rumzufliegen. Ne? Genau.
Genau, es gibt auch manchmal so leuchtende Punkte, da muss man dann auch mit seinem, was auch immer das ist, Gerät drauf deuten und dann wird die Zeitanomalie zurückgespult und dann kann man sich so kleinere Passagen öffnen und so.
Mhm, genau. Ganz genau.
Das ist halt so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von dem Setting.
Genau, ganz genau.
Ansonsten spielt es halt wirklich in dieser zerstörten osteuropäischen Umgebung, angefangen in Betonblock-Ostblock-Bauten.
Genau.
Die, finde ich, auch ziemlich heruntergekommen aussehen und sich auch leider ein bisschen heruntergekommen spielen. Mhm. Also ich fand es jetzt von der Szenerie nicht wirklich attraktiv. Mhm. Und dann ist man halt noch in anderen Gebieten unterwegs, die teilweise genre-typisch Klassiker sind, teilweise ein bisschen was Frischeres bieten, aber nie so wirklich Abwechslung geboten haben, zumindest für mich nicht. Mhm. Da finde ich, hätten sie durchaus entweder ein bisschen was streichen können, weil ich finde das Spiel auch ein bisschen zu lang, oder sich halt noch so ein, zwei nette visuelle Ideen überlegen können.
Wie lang ist das Spiel ungefähr? Wie lange hast du? Also ich habe es noch nicht durchgespielt, aber du hast es ja durchgespielt. Wie lang ist es ungefähr?
Mhm. Also es hat so 4 oder 5 größere Gebiete und am Schluss ist man schon bei 15 bis 20 Stunden.
Ist schon ordentlich. Ich meine, das war ja damals so ein Survival-Horror-Spiel damals. War ja schon so, keine Ahnung, bei den alten Resident Evils warst du ja so 5 bis 8 Stunden durch oder so, ne? Und erst Resident Evil 4 war ja relativ lang. Habe ich jetzt auch schon, weil es auch unsere letzte Redaktionsdiskussion darum ging, ob wir lieber längere oder kürzere Spiele bevorzugen. Ich finde halt, dass momentan Spiele sowieso irgendwie immer länger werden, ohne dass das irgendwie unbedingt notwendig ist. So. Ja.
Die meisten Entwickler tun sich da leider keinen Gefallen. Also Resident Evil 4 ist ja extrem abwechslungsreich bis zum Schluss, trotz der Länge.
Genau.
Bei Kronos kommt halt auch noch einiges am Backtracking am Schluss dazu. Da gibt es so ein paar U-Bahn-Passagen. Mhm. Und das klingt ja jetzt schon mal sehr spannend. Ein dunkler U-Bahn-Bahnhof, den darf man 2 bis 3 Mal erkunden. Mhm. Und dann bombardieren sie einen auch noch mit Gegnern ohne Ende. Das machen auch viele Spiele, dass man am Schluss einfach viel zu viel kämpfen muss.
Ja, das stimmt.
Und hier ist es halt leider auch so, wenn das einfach bisschen straffer wäre das einfach eine viel bessere Erfahrung, zumindest für mich gewesen.
Verstehe.
Gut, aber tatsächlich, das letzte Gebiet hat mir noch mal am besten gefallen. Also, ich
Ah,
weiß
okay.
nicht, ob es für dich vielleicht motivierend
Okay.
ist, noch mal dran zu
Ja,
bleiben.
dran bleibe ich bestimmt. Ich spiele es auch bestimmt durch. Aber ja, das klar, sowas finde ich immer cool. So, wenn da so jemand sagt, das Finale das ist oder so, dann wird es nochmal reden. Das auf jeden Fall. Doch, doch, dann bleibe ich nochmal dran.
Was für Survival-Horror ja eigentlich auch typisch ist, sind ja die Bezüge zu Adventures, also so ein bisschen Rätsel. Kram.
Genau.
Manche Spiele wie Silent Hill oder so haben das ja oft ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. In Resident Evil mal mehr, mal weniger, je nach Actionanteil eigentlich.
Richtig, aber sind dann
Wie ist es denn
meistens,
in
aber
Chronos?
sind dann meistens ja, also bei Resident Evil sind es ja eher so, verschiebe irgendwelche komischen Statuen und irgendwelche
Ja.
Diamanten suchen, die in Augen von Statuen reinzuschieben oder so.
Ein sehr haptisches
Genau, genau.
mit Hebeln interagieren und so.
Richtig,
Ja.
genau. Wo man sich ja doch fragt, was dann zum Beispiel so diese Statuen dann in der Polizeistation zu suchen haben und so weiter. Ne? Ist ja immer so.
Wir alle wissen, es ist ja ein Museum gewesen und die haben
Genau.
sich da alles durchdacht.
Genau, ganz genau. Finde ich immer lustig, diese Diskussion über die Rätsel. Finde ich immer super. Hier sind die Rätsel
Ja.
eher erstmal so. Also da, wo ich jetzt bin, noch nicht so präsent eigentlich. Es ist eher dieses, man durchstreift diese Gebiete, bekämpft die Gegner, aber auch die Gegner liegen ja auch, ist es nicht so, dass man dann nur auf Gegner trifft oder so. Das sind ja auch eher, sage ich mal, so auf bestimmte, ja, Events beschränkt, wo man dann Gegner trifft und so, ne? Und aber so der Zwischenlauf sind jetzt relativ wenige Rätsel, sondern eher so ein bisschen die Erkundung der Umgebung, die Atmosphäre. Und dann hat man vielleicht mal irgendwie, dass man was verschieben muss oder mal einen Schlüssel einsetzen muss. Aber so wirklich herausfordernde Rätsel in dem Sinne sind mir bis jetzt noch nicht so wirklich viele untergekommen.
Genau, also die Grabe und Zellen werden eigentlich kaum benötigt bis zum Schluss. Da gibt es dann ein oder zwei Rätsel tatsächlich. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass es das eigentlich schön wäre, wenn es die ein bisschen öfter gegeben hätte, weil
Ja.
es passt eigentlich auch gut. Und ich finde es dann auch, ja, war eigentlich gar nicht so schlecht am Schluss. Das ist dann tatsächlich ein Resident Evil Rätsel am Schluss.
Ach
Also
ja,
du musst ein paar seltsame Gegenstände finden und die in der
okay.
richtigen Reihenfolge platzieren. Also ja.
Okay.
Ja, ansonsten gibt es mal eine verschlossene Tür, wo man den Zahlencode braucht.
Richtig, oder wir haben
Aber
dafür.
merken braucht man sich den auch nicht, weil der wird dann einfach
Genau, der
eingeblendet,
wird
wenn man den
eingeblendet,
Zettel
wenn man
vermisst.
genau, wenn man den Zettel gefunden hat, wird er eingeblendet. Oder halt, was wir anfangs auch gesagt hatten, diesen Bolzenschneider da, dass man dann mal eine Tür findet, die verschlossen ist, die man dann mit diesem Bolzenschneider dann halt aufbekommt, wo dann noch besonders viele Gegenstände dahinter sind.
Ja. Hätte man ein bisschen mehr machen können, aber es ist okay, weil der Action-Fokus ja jetzt nicht immer gebrochen werden sollte von irgendwelchen Kopfnüssen.
Genau, ganz genau. Ganz genau.
Gut, also ich weiß nicht, auf welcher Plattform hast du es eigentlich gespielt?
Ich spiele es auf der PS5 und du hast es auf der Switch 2 gespielt, nehme ich an.
Genau, also ich kannst du vielleicht was zur PS5-Version sagen? Das ist ja dann wahrscheinlich so die mit der PC-Version, die
Ja,
Standardversion.
genau, würde ich sagen. Also ich finde optisch, klar, natürlich wenn du jetzt sagst, klar, die Optik ist eher düster, ne, aber das kommt alles sehr gut rüber und sieht auch alles ordentlich aus. Also ich bin jetzt eh nicht so der Wahnsinns-Framerate-Fetischist und so, deshalb kann ich da gar nicht so viel zu sagen, aber es läuft eigentlich flüssig und ich habe jetzt auch keine irgendwelchen Einbrüche oder so erlebt oder so. Also da, auf der technischen Seite ist alles so, wie es sein sollte. Wie ist es denn auf der Switch 2?
Also man kann es schon spielen, aber es gibt natürlich einige Abstriche zu machen. Also es sind auf jeden Fall nur 30 Bilder pro Sekunde. Jetzt, seitdem ich die PS5 regelmäßig verwende, sehe ich halt den Unterschied schon zu 60 Bildern. Und man fühlt sie, finde ich auch, vor allem bei einem Actionspiel, dass man halt schon sehr, ja, bisschen träge und ja, langsamer sich durch die Gegend bewegt, gefühlt von den Bildern her. Aber es ist okay, also man kann es auch am Handheld spielen. Ich hatte das Gefühl, dass die Steuerung ein bisschen unpräziser ist oder halt generell unpräzise und träge. Also, dass ich echt Probleme hatte, teilweise auf die Füße zu zielen und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Switch liegt oder halt einfach an dem System, wie das Spiel funktioniert. Soll ja ein bisschen schwer sein.
Genau, ich glaube.
Aber da helfen halt die Gyro-Controls. Also die habe ich tatsächlich immer verwendet.
Ah ja, okay.
Und man kann dann nochmal nachjustieren.
Mhm.
Und ja, ansonsten visuell gibt es halt Abstriche. Es gibt schöne Vergleichsvideos. Es sieht in Ordnung aus. Es hat jetzt nicht die Tiefe der Details und ja, Nebel sind jetzt nicht so voluminös.
Mhm.
Aber es ist okay, wenn man das Spiel spielen will, kann man es schon machen.
Ist ja tatsächlich.
Ansonsten würde ich eine andere Version empfehlen.
Genau, ist ja auch so ein bisschen zu erwarten, dass dann die Switch 2 Version zwar sieht, dann ist es schon gut, dass es die gibt, ne, und dass es auch gut spielbar ist, aber es ist wahrscheinlich dann schon immer die etwas schwächere gegenüber den anderen Konsolen und dem PC halt. Ne?
Genau, zumindest aktuell, also es ist wie in letzter Generation, nur halt eine Generation weiter.
Ja, genau.
Mit Switch 1 damals.
Genau, das stimmt. Das stimmt. Genau.
Gibt es noch etwas, was dir gerade in den Sinn kommt,
ja, worüber wir reden also könnten? Also allgemein muss ich sagen, dass es so von dieser bedrückenden Atmosphäre und von dieser kryptischen Story und so für mich schon sehr, sehr fesselnd ist. Also gerade diese sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, sehr, auch das Sounddesign ist ja wirklich, wirklich gut gelungen, ne, muss man ja auch sagen.
Mhm.
Und da auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine sehr dichte Atmosphäre, das Spiel auf jeden Fall rüberbringt. Klar, so spielerisch, klar, sind da noch so ein bisschen Luft nach oben und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber insgesamt finde ich schon einen recht, recht soliden Survival-Horror Beitrag, das Spiel, muss ich schon sagen.
Genau, es war eigentlich schon so ein bisschen das Fazit.
Mhm.
Also ich finde es auch gut, dass es das Blooper einfach dieses Spiel gemacht hat, was ja ein neues Spiel ist.
Genau.
Und jetzt nicht schon wieder irgendwie, ja, auch wenn es viele Anleihen hat, ist es trotzdem neu.
Genau.
Aber nächstes Mal könnt ihr es gerne um die Hälfte reduzieren und so ein paar Sachen wie Umgebungsdesign oder Leveldesign könnt ihr auch ein bisschen ausbauen.
Ich,
ansonsten.
Ich muss gerade da, muss ich jetzt auch gerade irgendwie so dran denken. Ich meine, so die Chance, dass wir ein neues Dead Space bekommen, ist ja leider auch sehr gering. Deshalb finde ich immer diese, auch gerade so Science-Fiction-Horror, auch gerade immer sehr, sehr willkommen, auch wenn das jetzt bis jetzt so mit Callisto-Protokoll und so jetzt nicht so, ist ja nicht so der Riesenbrüller geworden, aber trotzdem, insgesamt muss ich sagen, dass Science-Fiction-Horror eigentlich ein Genre ist, was doch sehr ausbaufähig ist, wo man noch viel mehr mitmachen könnte.
Auf jeden Fall. Also EA scheint ja kein Interesse daran zu haben, Dead Space weiterzuführen.
Aus irgendeinem Grund, ja, verstehe ich auch nicht.
Außer
Geld, ja.
Weil man natürlich auch, keine Ahnung, zwei neue Battlefields machen kann in der Zeit, in der ein Dead Space entsteht.
Genau, wahrscheinlich, ja.
Deswegen, ja, bin ich jetzt auch nicht so böse, dass es mir nicht immer ganz gefallen hat, einfach weil ich lieber Spiele habe, diese Art, die mir nicht so gut gefallen, als gar keine Spiele im Survival-Horror-Bereich.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, im Survival-Horror-Bereich muss man ja schon sagen, der blüht ja wieder auf, muss man ja wirklich sagen mittlerweile. Ja, also,
das stimmt, ja.
Also.
Und was ich auch mag, vielleicht muss man es noch erwähnen, also es gibt ja keine Schwierigkeitsgrade. Mhm. Viele Leute haben sich ja echt schwer getan am Anfang und ich mag, dass es einfach konsequent seinen Schwierigkeitsgrad hat.
Ja, das stimmt.
Verlangt, dass man sich damit auseinandersetzt,
genau, das ist,
wie man jetzt.
Ja, genau. Und das ist, genau. Und das ist auch von Anfang an, dass sich das Spiel wirklich sagt, nee, das ist das, so läuft das hier, finde dich damit ab und passt dich an, sozusagen. Also man wird dazu ein bisschen gezwungen, sich anzupassen. Wenn man auch reingefunden hat, wie das Spiel läuft und wie man da die Ressourcen am besten verwendet und so, funktioniert es auch besser. Ne?
Ja. Also am Anfang habe ich schon ein bisschen geflucht, bis man es mal verstanden hat und reingekommen ist.
Ja.
Und dann habe ich am Ende wieder geflucht, als das Spiel nicht enden wollte. Mhm. Aber manchmal macht es ja auch Spaß, sich ein bisschen aufzuhören.
Ja, sowieso, immer. Ich meine, auch geflucht, wie oft bin ich da gestorben bei dem kurz am Ende des Prologs. Da gibt es auch so einen Kampf, quasi das erste Mal, dass man den Flammenwerfer da einsetzen kann und so. Das ist auch schon recht schwierig tatsächlich da fürs erste Mal, dass da mehr Gegner kommen und so. Also die schonen den Spieler
genau,
nicht.
Genau, und die, die Gegner sind ja oft auch sehr fies platziert. Also es gibt ja auch so Gegner, die hängen an der Wand.
Ja, genau.
Die sieht man erst, wenn sie einen schon beschossen haben.
Genau.
Und dann hat man schon wieder Lebensenergie verloren und überlegt, ob man gleich neu laden soll oder erst später.
Genau.
Und dann.
Was man natürlich auch noch so erwähnen kann, ist vielleicht so, die Gegnervielfalt könnte auch ein bisschen mehr sein. Oder?
Ja, das stimmt. Also es gibt so eine Handvoll Standardgegner und dann werden die halt immer wieder neu kombiniert, aber
genau, es gibt halt auch Bosse.
Für die Länge fehlen schon noch ein paar Abwechslungsgegner.
Bosse gibt es ja auch, aber ja, also da, ja, genau, genau.
Aber also es gibt so manche Spiele, die haben so einen Gegnertyp, den können sie gefühlt das ganze Spiel lang verwenden, weil der einfach interessant genug ist. Da zählt Kronos leider nicht dazu.
Ja, zum Beispiel Resident Evil 4, ne? Da hat ja die Ganados auch die ganze Zeit, aber die sehen halt auch immer anders aus. Ne? Deshalb ist es
genau, oder auch, oder
verhalten sich auch anders.
Ich finde auch, ja, auch Silent Hill F so ein bisschen, beziehungsweise Resident Evil 2 Remake hat auch Standard-Zombies, aber die sind halt bis zum Schluss gefährlich.
Richtig.
Und, ja.
Richtig. Und sehen halt auch immer anders aus, muss man dazu sagen. Ne? Gibt ja da auch bei Resident Evil jetzt die verschiedenen, es gibt dicke, dünne Männer, Frauen und so weiter und dann gibt es ja nachher noch diese nackten Zombies und so weiter, da gibt es ja noch, deshalb ist da auch immer, optisch so ist das halt auch immer etwas anders. Ja, das ist so ein bisschen auch so die Hauptsache dann, finde ich. Ne?
Eine Sache noch, du hast ja gerade Callisto-Protokoll angesprochen, das war ja auch so ein Versuch damals vom damaligen Director, ein neues Dead Space aus dem Boden zu stampfen.
Richtig.
Welches Spiel hat dir denn besser gefallen? Kronos oder Callisto?
Also schon Kronos, muss ich schon sagen. Ich fand das Callisto-Protokoll fand ich okay. Ne? Also fand ich jetzt, also so schlecht, wie einige das dargestellt haben, fand ich es jetzt nicht. Dafür fand ich auch einige der Umgebungen eigentlich ganz, ganz cool. Aber es hat ist durchaus hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das kann man schon sagen. Mhm. Und bei dir?
Also der Vergleich ist vielleicht ein bisschen unfair, weil Callisto-Protokoll war ja ein richtig teures Spiel.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, da hat ja auch wieder mal davon geredet, dass das jetzt Quadruple A ist und so.
Genau.
Also immer wenn es jemand sagt, ist das kein gutes Zeichen.
Nein,
aber
nein.
Spricht zumindest fürs Budget.
Ja, das stimmt.
Ja, schwer zu sagen. Also beide haben interessante Aspekte, aber beide sind nicht ganz ausgereift. Aber ich glaube, aktuell würde ich vielleicht Callisto-Protokoll sagen, aber ich habe es jetzt auch schon seit Release nicht mehr gespielt.
Ja, Callisto-Protokoll hat ja mehr den Fokus auf den Nahkampf tatsächlich gesetzt, anstatt auf, war auch interessant, definitiv, aber hatte auch so ein paar frustrierende Sequenzen, so, ne?
Ja, das war auch nicht ganz so der Hit.
Nee, war halt nicht das, was man sich erhofft hat, tatsächlich irgendwie, ne? Ich finde dann auch immer so ein bisschen schade, wenn dann so ja, Science-Fiction-Horror, dann ist es dann letztendlich nur Zombies im Weltall. Ist dann auch ein bisschen langweilig. Da kann man noch viel mehr draus. Noch viel mehr draus machen eigentlich.
Zum Beispiel Alien Isolation hat sie gezeigt, was möglich
zum
ist.
Beispiel.
Auch frustrierend an manchen Stellen, aber halt.
Oder auch so Sachen so von der Thematik her, so Signalis oder Soma und so, die ein bisschen mehr so mit der Science-Fiction-Thematik irgendwie so ein bisschen spielen. Da würde ich mir aber auch so ein bisschen mehr wünschen tatsächlich.
Ja, zumindest haben die Aliens in Dead Space, wenn man sie so nennen will, noch diese Zerstückelungsthematik und da haben sie ja noch mit Stasis und Kinesis und so weiter.
Ja, aber genau, cool. und der ganze Hintergrund von den Necromorphs und so ist ja auch recht gruselig, deshalb werde ich mal da so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber der Callisto-Protokoll fand ich dann schon so, dass die Story von dem Spiel letztendlich irgendwie immer da genau das war, was man irgendwie so im Hinterkopf schon hatte, was es sein sollte oder sein müsste, aber eigentlich dachte ich, es muss doch eigentlich noch mehr sein, aber nee, es ist tatsächlich genau so, wie man sich so eine Standard-Story vorstellen würde. Ne?
Ja.
Aber gut. Ja.
Gut, vielleicht kriegen wir ja auch noch Ports von Dead Space Remake oder Callisto Protocol oder was auch immer.
Vielleicht.
Die Switch 1 hat ja gezeigt, dass auch späte Ports sich ziemlich bewähren konnten noch auf der Switch.
Ja.
Vielleicht ist dasselbe jetzt bei Switch 2 der Fall.
Ja.
Man kann es ja nicht ausschließen.
Mhm. Genau.
Gut, das heißt, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, könnt ihr auch nochmal auf die Webseite schauen. Da ist auch ein Test erschienen oder wird auch bald ein Test zu dem Spiel erscheinen. Und ansonsten, falls ihr Fragen habt, könnt ihr Kommentare hinterlassen oder ja, den Podcast bewerten. Ansonsten frage ich, hast du noch was gespielt letzte Woche?
Genau, ich war natürlich ein bisschen angeschlagen durch meine Erkältung. Klar, man muss dann auch irgendwie so sein, man kann ja nicht die ganze Zeit nur krank sein und so. Aber ich habe natürlich Silent Hill F gespielt. Aber das hast du auch gespielt, deshalb würde ich da später drauf zu sprechen kommen. Ich habe aber auch Trails in the Sky First Chapter gespielt, da habe ich aber schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Das Remake vom allerersten Teil der Trails-Serie finde ich sehr schön. Das Spiel habe ich ja damals auch im Original gespielt, damals auf der PSP und jetzt das Remake und ja, gefällt mir sehr gut. Ich werde es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen, wahrscheinlich, da ich in den nächsten immer wieder auch mal wieder im Podcast auftauchen werde, auch mal wieder erwähnen, dass ich spiele, weil das ist halt auch ein etwas längeres Spiel. Aber ich finde es ein sehr, sehr, sehr schön gemachtes Remake und bietet jetzt halt den optimalen Einstieg in die Reihe, da die ja mittlerweile schon 12, 13 Spiele lang ist, die auch alle,
mindestens.
Ja, die auch alle aufeinander aufbauen. Und das ist jetzt der gute, sehr, sehr schöne Einstieg die Reihe. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch optisch und an allem eigentlich. Wirklich gut gemacht. Ja, und ja, Silent Hill F. Erzähl mal, Jonas.
Ja, also ich hab's jetzt 1,5 Mal durchgespielt.
Oha!
Das ist noch nicht viel, weil die Story ja auf mehrfaches
Durchspielen
tatsächlich ausgelegt ist.
Genau.
Aber ich find's richtig cool, tatsächlich das Silent Hill, das mir bisher am besten gefallen hat. So von den, ja, vom Spiel her. Wobei die letzten habe ich halt früher gespielt, vor gefühlt 20 Jahren oder so. Und es ist also wirklich eine überraschend tolle Erfahrung, die jetzt natürlich ein komplett neues Setting mit sich bringt. Ne, es spielt ja nicht mal mehr in Silent Hill, sondern ja,
in Japan.
In einem japanischen Dorf. Hat thematisch auch ganz andere Töne von der Spielfigur, auch spielerisch ein bisschen was anderes. Nur noch Nahkampf und ein bisschen ja Ausdauerkampfsystem und schwere, leichte Angriffe und so
weiter. Ein bisschen Souls-like, ein ganz klein bisschen, würde ich sagen. Ne?
Genau, ich glaube, das war in Silent Hill Homecoming war auch so ein bisschen in die Richtung, halt in deutlich schlechter.
Deutlich schlechter,
ja. Und es gefällt mir extrem gut. Also das Spiel sieht auch sehr, sehr gut aus. Also teilweise bin ich fasziniert, wie einfach wie scharf diese ja, Texturen sind und so. Ich meine, in der Regel achte ich nicht auf sowas, aber wie sie dieses Dorf gestaltet haben, ist schon wahnsinnig
cool. Ja, auch am Anfang, ne, wenn man in das Dorf reinläuft, da von ihrer Wohnung aus und dann da runterkommt und diese ganzen Details, das spielt ja auch in den 60er Jahren in Japan, ne? Und da diese ländliche Gegend und ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ich bin extrem überrascht.
Ich finde auch gut, also da jetzt gerade Silent Hill musste, also als Silent Hill-Fan musste man ja sehr leiden, so, ne, bis vor dem Remake von Teil 2. Ich weiß ja nicht, also nach The Room wurde das Team ja aufgelöst und dann wurde die Serie ja an verschiedene westliche Studios da immer vergeben. Da kam ja dann Homecoming und wie hieß das andere? Downpour raus. Die waren ja, also das will ich am liebsten vergessen. Ja, dann noch ein paar Filme, die ja auch nicht so der Riesenbrüller waren und jetzt ist die Serie wieder da, finde ich, wo sie eigentlich sein sollte. Ich finde auch cool, dass sie mit Silent Hill F jetzt wieder mal was ganz anderes ausprobieren mit der Serie. So, ne? Weil ich hatte so ein bisschen so den Eindruck, es hatte sich so ein bisschen eingeschossen da durch diese ganzen westlichen Einflüsse da irgendwie durch Homecoming und den Film und so, dass da jetzt immer es müssen immer Krankenschwestern drin sein, gruselige Krankenschwestern und Pyramid Head muss dabei sein. So, ne? Ich meine, obwohl das überhaupt gar keinen Sinn macht, dass der in einem anderen Spiel außer in Teil 2 auftaucht. Aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, ist das irgendwie, haben die sich da verrannt? Und ich finde jetzt mit Silent Hill F und so, dass sie mal wirklich wieder was Neues probieren mit der Serie, finde ich toll. Und ja, also ich bin begeistert. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wo die Serie jetzt weiter hinführt. Also die Entwickler haben da ja auch angedeutet, dass sie da sich auf was trauen möchten. Das finde ich super. Ne?
Genau, und es zeigt einfach, dass sie komplett unterschiedliche Sachen machen können, wenn sie halt eine Idee haben oder eine Vision und sie dann so umsetzen wie jetzt.
Genau.
Also sie können ja alles draus machen vom Setting.
Genau, ganz genau. Und deshalb, ich finde auch das Remake von Teil 2 richtig, richtig gut gelungen. Es ist ja auch der beliebteste und bekannteste Teil der Reihe. Und war schon eine. Und da hat, als das rauskam, dachte ich schon, okay, vielleicht ist Konami wieder auf einem guten Trip. So, vielleicht kriegen sie es langsam hin. Ich meine, da gibt's ja noch, gab es jetzt noch das Metal Gear Solid Delta, ne, das Remake von Metal Gear Solid 3 und so. Also, die sind mittlerweile wieder ganz, ganz gut unterwegs, finde ich, so langsam.
Zumindest machen sie jetzt wieder normale
Singleplayer-Spiele. Genau. Nicht nur, kümmern sich nicht nur um ihre Fitnessstudios und um Pachinko-Automaten.
Bin gespannt, wie es weitergeht. Kann mir auch eine Switch 2-Version vorstellen. Mhm. Irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob da irgendwie
einen
Deal mit Sony oder so. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Aber vielleicht kommt da ja was. Kann ja sein.
Gut. Mhm. Was nächste Woche auf jeden Fall kommt, ist ein neuer Podcast.
Ganz genau.
Und du hast erzählt, da bist du auch dabei.
Richtig.
Was wird's denn gehen?
Es wird um Tomb Raider gehen. Alex und ich haben ja schon mal über Tomb Raider gesprochen, über die Reihe, nachdem die Remaster von Tomb Raider 1 bis 3 kam, haben wir über die ersten drei gesprochen. Ich guck mal gerade, wann das war. Das ist schon eine ganze Weile her. Das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein. Finde aber gerade leider den Podcast nicht mehr, wo das war.
Also es gibt einen Tomb Raider Franchise.
Ja.
Den hast du mit Alex aufgenommen. Ja. Das war im Mai.
Im Mai war das, okay. Ah, dieses Jahr war das, okay. Ah ja, genau, dann war das der, genau. Genau, und das ist jetzt quasi die Fortsetzung davon, weil es gab ja da die Remaster der von Tomb Raider 4, 5 und 6. Die kommen jetzt auch in physischer Version raus. Das sind ja eher die Teile, die als nicht so gut gelten. Und Alex und ich werden da nächste Woche mal drüber sprechen.
Bin ich gespannt, höre ich mir auf jeden Fall an.
Mhm.
Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zu dem Spiel. Vielleicht habt ihr es ja auch selbst schon gespielt.
Mhm.
Dann bedanke ich mich bei dir, dass du heute mitgemacht
hast. Sehr gerne.
Und wünsche dir noch einen schönen Tag, euch einen schönen Tag beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.